SR3 Saarlandwelle. Region am Mittag.
SR3. Ist das jetzt echt oder fake? Denken Sie sich vielleicht immer öfter bei manchen Bildern und Videos im Netz. Deepfakes, also Fälschungen, die täuschend echt aussehen, sind ein immer größeres Problem. Ein Startup aus dem Saarland hat Deepfakes den Kampf angesagt. Es will Fälschungen entlarven. SR3-Reporter Jesko Peppler-Günther hat selbst ein gefälschtes KI-Bild erstellt und es dann von diesem Startup checken lassen.
Erstelle ein Bild von der Saarschleife in Mettlach. Dieser Satz bringt die Grenze zwischen Realität und Fälschung ins Wanken. ChatGPT erstellt mir in Sekunden das Bild. Es ist ein sogenannter Deepfake, denn genau das kann künstliche Intelligenz heute. Bilder, die aussehen wie echte Aufnahmen, aber komplett gefälscht sind. Philipp Debald hat mit zwei anderen das Startup Detesia in St. Ingbert gegründet. Mit eigener KI-Technologie will das Team aufdecken, was gefälscht ist und was echt.
Vor allem die neuesten Deepfakes sind für den Menschen nicht mehr zu unterscheiden, ob das Ganze jetzt echt ist oder nicht. Und gerade weil es eben visueller Inhalt ist, geht das sehr schnell in die Köpfe rein. Das heißt, Menschen glauben dem direkt und hinterfragen vielleicht gar nicht, ist das Ganze denn nur eine Fälschung oder ist es wirklich so passiert?
Dabei geht es nicht nur um Objekte.
Hier sehen wir drei Beispiele von einer angeblichen Frau, die wir so auf Social Media gefunden haben. In Wahrheit ist das auch vollständig synthetisch generiert. Das bedeutet also, diese Person existiert gar nicht.
Seit 2,5 Jahren entwickelt Detesia-Algorithmen, die gefälschte Bilder und Videos entlarven. Eine Art digitaler Lügendetektor. Das Unternehmen gehört zum CISPA-Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit in St. Ingbert. Besonders heikel wird es, wenn manipulierte Bilder politische Inhalte zeigen oder in polizeilichen Ermittlungen landen.
Vor allem wird es für Journalisten schwieriger zu erkennen, ob Inhalte echt oder gefälscht sind, gerade auch im Fact-Checking oder im investigativen Bereich, aber genauso auch für Strafverfolgungsbehörden. Also dass die auch eben erkennen können müssen, inwiefern ist das Ganze jetzt eben durch eine täuschend echte KI generiert oder eben nicht.
Doch die Entwickler kämpfen gegen einen Gegner, der ständig dazulernt, die KI selbst.
Definitiv ist das ein Katz-und-Maus-Spiel. Man muss immer wieder anpassen, immer wieder neue Wege finden, wie man das Ganze jetzt erkennen kann, weil die Technologie sich eben weiterentwickelt.
Im Fall der Saarschleife entdeckte die KI von Detesia winzige Unstimmigkeiten im Schattenwurf auf dem Wasser. Ein Hinweis auf eine Fälschung. Was wie ein schöner Schnappschuss aussieht, kann also eine komplette Illusion sein. Und wer weiß, vielleicht müssen wir bald nicht mehr fragen, was sehe ich, sondern darf ich dem trauen?
Ein digitaler Lügendetektor aus dem Saarland. Unser Reporter Jesko Peppler-Günther hat das Startup Detesia vorgestellt. Ich weiß, man will am liebsten nichts mehr davon hören, mir geht's auch so, aber wir müssen über Corona reden. Es gibt nämlich immer noch Menschen, die sich bis heute nicht von ihrer Corona-Infektion erholt haben und richtig schwer krank sind. Laura Blanz aus Saarbrücken zum Beispiel, sie ist gerade mal 30 und leidet seit 2 Jahren an Post-Covid. Seitdem ist nichts mehr so, wie es mal war. Und was das für Lauras Leben bedeutet, das hat sie unserem Reporter Felix Alsfasser erzählt. Der hat sie zu Hause besucht.
Man kann nichts machen, man starrt die Decke an, wartet, dass der Tag rumgeht und hofft, dass es einem irgendwann einfach nochmal besser geht.
Laura Planz liegt in ihrer Wohnung auf der Couch. Hier verbringt sie an guten Tagen die meiste Zeit. An schlechten Tagen kann sie nicht mal das Bett verlassen. Ihr Leben vorher das absolute Gegenteil. Die Sportwissenschaftlerin hat Vollzeit gearbeitet, war leidenschaftliche Volleyballerin, war jeden Tag aktiv. Jetzt lebt sie nur noch in ihren eigenen 4 Wänden.
Das fühlt sich an wie so, ja, lebendig begraben. Also man lebt irgendwie noch, aber man nimmt ja an nichts mehr teil.
Vor 2 Jahren nach einer Covid-Erkrankung ist plötzlich die Kraft weg. Sie kann nicht mehr arbeiten. Es folgen Tests. Eine klare Diagnose bleibt aus. Es gibt nur den Verdacht Post-Covid. Laura geht es immer schlechter.
Ich bin wach geworden morgens und ich konnte mich nicht mehr bewegen. Also ich war jetzt nicht gelähmt, aber also ich konnte mit einer Zehe wackeln, aber ich war, also der Körper hat einfach nicht mehr mitgemacht.
Laura muss ins Krankenhaus. Wegen der Symptome und weil nichts auf andere Krankheiten hinweist, diagnostizieren ihr die Ärzte Post-Covid. Eine Krankheit, die bisher nicht behandelbar ist. Laura muss sich viele Informationen selbst zusammensuchen. Auf dem Weg zum Gesundwerden fühlt sie sich oft alleingelassen.
Also es ist ja bis heute so, dass mir jetzt keiner sagen kann, ich werde auf jeden Fall wieder gesund. Also ich glaube da fest dran und ich hoffe es einfach, weil es sonst, glaube ich, sehr schwer wäre, so weiterzumachen.
Zu ihrer Krankheit kommen auch finanzielle Belastungen. Viele Behandlungen, die ihr helfen, werden von der Krankenkasse nicht übernommen. Akupunktur hilft ihr, muss sie aber selbst zahlen.
Und gleichzeitig ist man natürlich in einer Situation, wo man, so nicht mehr arbeiten gehen kann und ein normales Einkommen hat.
Halt geben ihr Freunde, Familie und ihr Partner Arndt. Er kümmert sich um sie. Sie hoffen beide, dass es ihr irgendwann wieder besser gehen wird.
Dass es dann einfach ein Medikament gibt, das dann das Problem löst, was ich halt leider nicht glaube, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Genau, dass es dann irgendwann einfach besser wird.
Nichts ist mehr so wie früher für Laura Blanz aus Saarbrücken. Sie leidet an Post-Covid. Die Union und die SPD haben in ihrem Koalitionsvertrag angekündigt, dass sie die Forschung zu Post-Covid unterstützen wollen. Vielleicht ein Funke Hoffnung für Laura. Und wir gucken noch auf die Straße. Vorsicht auf der A6 Mannheim Richtung Saarbrücken in Höhe Homburg. Da gibt es Gefahr durch eine ungesicherte Unfallstelle. So, jetzt feiern wir mal unsere Basketballfrauen. Die St. Louis Royals sind gerade richtig auf Erfolgskurs. Die haben es gestern Abend in Berlin ins Finale der deutschen Meisterschaft gepackt. Falls Sie, so wie ich, keine Basketball-Experten sind, das ist eine richtig große Nummer für die. Das haben sie nämlich schon ewig nicht mehr geschafft. Unsere Sportreporterin Anne Hild ist bei mir. Anne, das ist schon Wahnsinn, oder?
Ja, voll. Also sie schreiben selbst in ihrer Pressemitteilung, der Wahnsinn geht weiter. Das war richtig spannend gestern Abend am Ende im Halbfinale um die Meisterschaft. Im entscheidenden Spiel gegen den aktuellen Meister Alba Berlin haben die Royals noch 0,7 Sekunden vor Schluss den Ausgleich kassiert, mussten dann in die Verlängerung und Jessica Schiffer hat nach dem Spiel erklärt, worauf es da dann ankam.
Man muss zusammenhalten, man muss zusammen gegen die ganze Halle gewinnen wollen, weil die hatten halt wirklich 6 Spieler quasi mit dem Publikum auf dem Feld.
Ich finde, das mit dieser ganzen Halle, die dann nochmal unterstützt hat, das hat man auch ganz gut gehört, als dann die Schlusssirene erklungen ist. Da hörst du dann halt erst so ganz laut die Enttäuschung von Alba und dann, wie die Royals zum Jubeln ansetzen, nachdem sie die Verlängerung gewonnen haben und zum ersten Mal seit 15 Jahren wieder die Meisterschaft gewinnen könnten.
Aber der Weg bis zum möglichen Titel, der ist noch weit. Das hat der Basketball so an sich, ne?
Ja, also der Modus in den Playoffs ist ja Best of 5. Das heißt, wer zuerst 3 Spiele gewonnen hat, der hat dann auch den Titel. Maximal 5 Spiele gibt's insgesamt, deswegen Best of 5. Die ersten beiden jetzt im Finale finden in Keltern statt, am Samstag und am Ostermontag. Und kommende Woche in St. Louis dann freitags das Spiel 3. Und das könnte schon die Entscheidung bringen. Übrigens im Pokalfinale in dieser Saison ging es auch gegen Keltern.
Was ist denn deren Erfolgsrezept? Warum läuft es da gerade so bei den St. Louis Royals?
Ja, man könnte fast sagen, das Erfolgsrezept hört auf den Namen Hermann Paar. Der war ja auch schon Trainer bei den Royals. Momentan ist er sportlicher Leiter. Und er hat vor 2 Wochen bei uns im Interview mal erklärt, wieso es gerade so gut läuft.
Wir haben Zeit gehabt. Wir haben sehr gut vor der Saison analysiert, welche Spielerinnen wir haben wollen. Und wir haben halt geguckt, ob nicht nur auf den sportlichen Bereich, sondern ob sie auch charakterlich zu uns passen. Und das hat ja 100% funktioniert. Da gehört, wie gesagt, auch ein bisschen Glück dazu, aber wir haben das ordentlich vorbereitet.
Ja, das hört man übrigens auch immer wieder von den Spielerinnen, dass die echt einen super Zusammenhalt haben und einfach ein Team sind.
Ein Team, dem wir alle Daumen drücken. Die St. Louis Royals haben es ins Finale der deutschen Meisterschaft geschafft. Danke für die Infos, Anne. Was machen wir Schönes in den Ferien? Die große Frage für alle Familien im Saarland. Wir haben ja sehr schöne Ausflugsziele hier. Man muss nicht weit fahren, zum Beispiel die römische Villa Borg. Die kann man als Besucher jeden Tag besuchen. Dort gibt es in den Ferien aber auch immer mittwochs ein Ferienprogramm für Kinder und für Erwachsene. SR3-Reporter René Henken ist heute Morgen nach Borg gefahren. Und René, ich habe gehört, ihr habt die römische Küche getestet. Hat's geschmeckt?
Ja, war sehr gut und es hat auch viel Spaß gemacht. Insgesamt waren 13 Kinder und Erwachsene dabei. Hauptsächlich haben die Kinder mit Alexander Weisgerber von der Villa gekocht und gebacken. Unter anderem Panis Militaris. Das ist so ein römisches Soldatenbrot. Und dabei habe ich den Kindern, die meisten waren, die waren so zwischen 6 und 8 Jahren alt, einfach mal zugeschaut.
Wir machen unser Brot.
Wie habt ihr das dann zubereitet?
Wir haben sie in einer Mehl gemacht.
Welches Korn haben wir genommen?
Ich habe keine Ahnung.
Weizen genommen. Dann haben wir das zu Mehl gerieben mit so einer Mühle, ein bisschen kleiner. Dann haben wir da noch Wasser, Salz und nochmal feineres Mehl dazu getan, was er gekauft hat. Und jetzt machen wir sie gerade so zu kleinen Ball. Die dürfen nicht größer als die Handfläche sein. Und dann bratet er die da auf der Pfanne.
Ich muss aufpassen, dass sie nicht verbrennen, oder?
Genau, ja. Ich kann ja hier natürlich nicht am Rädchen irgendwas einstellen, sondern das ist ja eine Gefühls- und Erfahrungssache.
Lecker, 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 lecker,
lecker, lecker, lecker.
Und dann könnt ihr das gleich alles probieren.
Ja, ich freue mich drauf. Ich hatte nämlich heute kein richtiges Frühstück. Ich habe nur Cornflakes gegessen. Und ich finde eigentlich, das macht Spaß, das Essen auch schon selber zu machen. Aber ich weiß nicht, ob es die Römer so finden würden, denn die machen es jeden Tag. Und wir nur heute.
Am besten nehmt ihr euch so ein Stück Brot. Hm? Macht ein bisschen was von dem Moretum drauf.
Oh,
und dann probiert
so
es zusammen.
Das riecht voll gut.
Heiß! Wie schmeckt es dir dann?
Ganz in Ordnung, aber dann darf ich nicht zu viel davon drauf machen, sonst ist es sehr scharf.
Und das Brot?
Ich schmecke dann gut, es ist dann warm und dann zinkörnerig und es schmeckt aber auch gut. Das Brot, das finde ich eigentlich knusprig, aber es ist heiß und aber ich finde, die Soße ist richtig lecker und ich liebe Knoblauch und deswegen, es macht auch sehr dollen Geschmack und ich finde das gut, aber das ist auch nur für eine kurze Zeit scharf und das ist eigentlich auch angenehm. Lecker!
Ja, lecker war es auf jeden Fall. Ich durfte ja eben auch probieren. Und ja, im Dip war ordentlich Knoblauch drin. Also Lisa, sei froh, dass ich da nicht bei dir im Studio stehe gerade. Aber den Kindern hat es geschmeckt und das ist die Hauptsache. Ja, dann eben gab es noch eine Führung hier durch die römische Villa Borg. Und heute Mittag, da sollte eigentlich so die antike Jagd auf dem Programm stehen mit Bogenschießen. Das ist aber hier beim Regen aktuell ein bisschen schwierig. Deswegen wird da wohl was anderes gemacht, wird dann noch spontan geschaut. Und nächste Woche Mittwoch steht dann unter anderem Mosaiklegen auf dem Programm hier.
René Henken hat sich das Ferienprogramm in der römischen Villa Borg angeguckt. Viel Spaß dann noch, René, und Ihnen allen schöne Osterferien oder eine schöne Osterzeit generell auf jeden Fall.